Impfen Covid-19, was wir wissen wollen. Das ist eine ganze Menge. Sie, die Hörer und Hörerinnen von Inforadio, haben uns ganze Fragenkataloge geschickt zu den Impfstoffen, zu den Nebenwirkungen, zum Zulassungsprozedere und dann auch zur Organisation des Impfen selbst. Und Professor Dr. Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission der STIKO am Robert-Koch-Institut, ist am Telefon, um in der kommenden halben Stunde einen Teil Ihrer Fragen zu beantworten. Schönen guten Morgen, Herr Mertens.
Ja, guten Morgen, Frau Grabowski.
Herr Mertens, ich stelle Sie erstmal noch mal kurz vor. Sie sind Experte für klinische Virologie. Sie waren lange Jahre ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Ulm. Und zur Ständigen Impfkommission noch gesagt, das ist ein Expertengremium, das Impfempfehlungen abgibt. Soweit mal zur Vorstellung. Jetzt an Sie die Frage, wann werden die ersten Impfstoffe in der EU zugelassen sein?
Nun, die EMA, die Zulassungsbehörde, hat sich dahingehend geäußert, dass sie Ende Dezember die Zulassung geben wird. Genauer wissen wir das alle nicht. Also es war die Rede vom 23. Dezember oder auch vom 29. Dezember. Das muss man dann jetzt tatsächlich noch abwarten.
Nun hören wir heute, dass BioNTech-Pfizer Probleme haben bei der Lieferung der Impfstoffe. Ist das wichtig oder was sagen Sie dazu?
Ich halte es persönlich nicht für so entscheidend. Es ist zwar so ein gewaltiger Druck entstanden, auch in der öffentlichen Meinung, aber letztlich ist es eigentlich nicht so wichtig, ob man eine Woche früher oder später anfängt zu impfen. Wichtig ist, dass alle Vorbereitungen gut abgeschlossen sind, dass die Dokumentation hervorragend funktioniert. Das sind die Dinge, die mir persönlich wichtiger erscheinen als jetzt die Frage, ob man, also wie gesagt, eine Woche früher oder später anfängt zu impfen. Jetzt müssen wir mal abwarten, was wirklich von BioNTech, Pfizer geliefert werden kann. Außerdem gibt es ja demnächst mit einiger Wahrscheinlichkeit auch noch andere Impfstoffe, also Moderna und auch letztendlich AstraZeneca. Ich glaube, das wird sich schon Anfang des kommenden Jahres dann einspielen.
Herr Mertens, kommen wir zum ersten Fragenkomplex unserer Hörerinnen und Hörer. Und zwar beschäftigt sich der damit, was können die Impfstoffe, die Sie gerade eben auch angesprochen haben. Norbert Kollender aus Berlin fragt, muss ich nach der Impfung immer noch eine Maske tragen?
Zunächst mal ja. So ist es jedenfalls empfohlen. Das hängt damit zusammen, dass wir von den Impfstoffen bisher wissen, zumindest von den beiden RNA-Impfstoffen, dass sie sehr gut vor Krankheit schützen, also vor Erkrankung. Wir wissen aber einfach nicht genau, wie gut sie vor Infektionen und damit auch vor Weitergabe des Virus schützen. Wenn wir das wissen, dann wird man sicherlich auch zunehmend die Masken aufheben können. Aber jetzt im Augenblick sollte man die Schutzmaßnahmen noch aufrechterhalten, auch nach Impfung.
Und Caro aus Berlin will nochmal direkter wissen, kann ich nach einer Impfung meinen ungeimpften Partner anstecken, also unmittelbar nach der Impfung?
Also unmittelbar nach der Impfung, durch die Impfung keinesfalls. Aber es geht ja hier um die Frage, ob sich jemand nach einer erfolgreichen Impfung noch infizieren kann und dann das Virus unter Umständen weitergeben kann. Und wie gesagt, das wissen wir noch nicht ganz genau. Wir hoffen und vermuten, dass das nicht der Fall sein wird oder dass die Virusausscheidung sehr viel geringer sein wird. Aber wir wissen es einfach nicht genau, weil das auch in den jetzigen Phase-3-Studien nicht untersucht worden ist.
Frau Meier aus Berlin-Neukölln schreibt, sie würde gern wissen, ob Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, sich trotzdem impfen lassen sollten.
Zunächst sollten sich Menschen, die das wissen, dass sie eine nachgewiesene Coronavirus-Infektion gehabt haben, nicht impfen lassen. Aber wenn sie sich impfen lassen, passiert nach dem, was wir eben aus diesen Studien wissen, nichts Schlimmes. Es ist aber im Augenblick nicht vordringlich nötig. Es wird so sein, dass man wahrscheinlich nach einigen Monaten diese Menschen auch auffordert, sich zu impfen. Aber jetzt in der ersten Reihe muss das nicht sein.
Ist das nun eigentlich von wissenschaftlicher Seite endgültig geklärt, ob sich eine Immunität nach durchmachter Krankheit aufbaut? Fragt Frau Meier auch noch im Nachgang.
Das ist zum Teil geklärt, ja. Wir kennen einige Korrelate des Schutzes bei der Immunologie jetzt. Wir wissen allerdings noch nicht, wie lange diese Immunität anhält. Von den anderen Coronaviren, also jetzt nicht SARS-CoV-2, wissen wir, dass die Immunität bei diesen Viren generell nicht sehr, sehr lange anhält. Also wir sprechen jetzt im Augenblick von einer Schutz von etwa einem Jahr. Davon geht man aus.
Am Telefon ist Professor Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, und er versucht, so gut es geht, auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zu beantworten. Und wir kommen da zum zweiten Fragenkomplex, zum großen Komplex, Herr Mertens, und zwar betrifft er die Nebenwirkungen. Und da gab es vielfach die Frage, der Impfstoff von BioNTech verändert vorübergehend die Körperzellen, die dann Antigene entwickeln sollen. Wie gefährlich ist das?
Das ist aus Sicht der Wissenschaft nicht gefährlich. Es ist so, dass in der Tat von außen in die Zellen eine kleine zusätzliche Informations-RNA eingebracht wird, die dann aber in die ganz normale Synthesemaschinerie der Zelle zur Produktion von kleinen Eiweißbausteinen des Virus führt und die dann letztendlich die Immunantwort hervorrufen. Das Genom, unser Genom liegt ja im Zellkern und besteht aus DNA, und da gibt es eigentlich keine Verbindung zwischen diesen beiden Dingen, also der Messenger-RNA im Zytoplasma und der DNA im Zellkern. Nach allem, was man weiß, ist das nicht gefährlich.
Was weiß man über die Inhaltsstoffe und deren Auswirkungen auf den menschlichen Körper, fragt Herr oder Frau Bach aus Rüdersdorf. Also welche Inhaltsstoffe sind da überhaupt enthalten?
Eigentlich nur diese sogenannte mRNA oder in Deutsch Boten-RNA. Das ist ein sehr kleines Stück RNA und die ist eigentlich sehr empfindlich, umweltempfindlich. Und auch deshalb ist sie in kleine Lipidtröpfchen, also Fetttröpfchen verpackt, sehr kleine Fetttröpfchen verpackt. Und eigentlich gibt es sonst nichts Wesentliches in dem Impfstoff. Das ist ja sozusagen einer der Vorteile dieses mRNA-Impfstoffes, dass er auch im Vergleich zu konventionellen Impfstoffen sehr, sehr, sehr sauber ist.
Enthält der Impfstoff Nanopartikel? Und wenn ja, gibt es Langzeitstudien zur Wirkung von Nanopartikeln im menschlichen Körper? Eine Frage von Herr oder Frau Hinz aus Potsdam.
Nanopartikel bezeichnet eben in dem Fall diese kleinen Fetttröpfchen, in denen die mRNA eingepackt ist. Die halten sich nicht lange. Auch nach den Experimenten, die dort in Zellkulturen durchgeführt worden sind, sind das nur wenige Tage, die diese Nanopartikel halten. Die werden dann letztlich abgebaut und sind dann auch nicht mehr vorhanden.
Gibt es einen Beipackzettel zu dem Impfstoff, aus dem man erfährt, welche Inhaltsstoffe enthalten sind, ob es zum Beispiel tierische Bestandteile dabei gibt? Das fragt noch einmal Frau Hinz aus Potsdam.
Es gibt keine tierischen Bestandteile dabei. Auch ein Vorteil dieses Impfstoffs ist ja gerade, dass er kein sogenanntes biologisches System braucht, also weder Hühnereier noch Zellkulturen. Es ist sozusagen alles im Labor gemacht und da gibt es keine tierischen Bestandteile.
Und Herr Mertens, die Frage, die immer wieder auftaucht, wie lang hält die Immunität? Also wie oft muss man sich dann im Folgenden noch impfen lassen? Wie oft auffrischen? Ist das schon bekannt?
Nein, das kann nicht bekannt sein, weil das kann ja logischerweise erst bekannt sein, wenn man die jetzt in den Phase 3 Studien geimpften Menschen länger nachverfolgt hat. Derzeit geht man davon aus, dass die Immunität nach Impfung ein Jahr sicher anhalten wird. Aber, das muss man ganz offen sagen, das können wir gar nicht genau wissen, weil dazu muss man ja eben geimpfte Menschen auch noch längere Zeit nachbeobachten.
Ich möchte noch einmal sagen, wer mein Gesprächspartner ist. Thomas Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, ein erfahrener klinischer Virologe. Und wir besprechen die Hörerinnen und Hörerfragen, die Sie uns in großer Zahl geschickt haben. Und wir nutzen jetzt den nächsten großen Komplex. Das geht um Impfungen und die Vorerkrankungen, die man möglicherweise hat, Allergien. Mehrere Hörer mit Vorerkrankungen wie Diabetes, HIV, Nierenerkrankungen, rheumatische Erkrankungen, Asthma auch. Herr Mertens, die Fragen, ist die Impfung für mich gefährlich?
Soweit man das weiß, nicht. In den großen Studien jetzt, in denen ja mehr als 20.000 Menschen geimpft worden sind, also ich spreche jetzt nur von dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff, da sind auch Diabetiker, sind auch HIV-Patienten geimpft worden und es hat sich da gar nichts Besonderes gezeigt. Also dass man derzeit davon ausgeht, dass außer der Altersbegrenzung, also der Impfstoff wird nicht für Kinder zugelassen werden und er wird wohl auch nicht für Schwangere zugelassen werden. Ansonsten wird es wahrscheinlich keine Einschränkung geben. Anders ausgedrückt, alle anderen können sich auch mit Vorerkrankung impfen lassen. Und das macht ja auch Sinn, denn diese Vorerkrankungen bestimmen ja auf der anderen Seite das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung. Also insofern ist es ja gerade eine Gruppe von Menschen, die sich impfen lassen sollte.
Damit haben Sie also die eine Frage von Mara Löffler und Anne-Kathrin Ross aus Berlin schon beantwortet. Können sich Schwangere und Stillende impfen lassen? Schwangere sagen Sie nicht, stillende Frauen schon?
Ja, also es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass die mRNA, die da verimpft wird, irgendwie in die Milch übergehen könnte. Aber es gibt nach jetziger Vorstellung und Kenntnis da keinen Grund, stillende Frauen nicht zu impfen.
Und ein Mann, Stefan Braune aus Berlin, der will wissen, kann der Impfstoff Eizellen daran hindern, sich in der Plazenta festzusetzen? Das ist die Frage, kommt es bei Frauen nach einer Impfung zu einer Unfruchtbarkeit? Schwierige Frage.
Nein, die Frage habe ich noch nicht gehört, aber dazu gibt es überhaupt keine Daten und ich habe gerade nachgedacht, ob man sich dazu überhaupt etwas vorstellen kann. Ich kann mir dazu jetzt nichts vorstellen. Also ich würde die Frage jetzt verneinen. Und ich kann mir auch keinen Mechanismus vorstellen, jetzt wie dieser Impfstoff zu so etwas führen könnte.
Und noch eine letzte Frage in diesem Komplex, wenn man auf Hühnereiweiß allergisch reagiert und deshalb
es
keine.
Es gibt kein Hühnereiweiß, wir haben das schon gesagt.
Ah, ja.
Also Hühnereiweiß spielt hier keine Rolle. Das ist, wenn Sie so wollen, auch ein Vorteil. Es gibt zum Beispiel Sie wissen das, der normale Grippeimpfstoff, der ja minimale Reste von Hühnereiern Eiweiß enthalten kann. Aber das spielt ja hier bei diesem Impfstoff gar keine Rolle und ist, nochmal gesagt, gehört zu den Vorteilen eines so hergestellten Impfstoffes wie dieser mRNA-Impfstoff.
Herr Mertens, jetzt kommen wir zu dem Prozedere des Impfens und allen Fragen dann ranherum. Und viele, also mehrere Hörer und Hörerinnen, ich kann die Namen jetzt gar nicht alle aufzählen, die haben gefragt, kann man sich den Impfstoff aussuchen, mit dem man geimpft wird? Denn es sind ja verschiedene auf dem Markt.
Wohl nicht. Also das wird nicht der Fall sein. Es sind derzeit in Deutschland keine auf dem Markt. Und wenn auf dem Markt sein werden die Impfstoffe, dann werden es wohl zunächst zwei mRNA-Impfstoffe sein. Man wird sich den Impfstoff nicht aussuchen können, sondern es wird der verimpft, der in den Impfstellen zur Verfügung steht. Man muss auch bedenken, dass man die erste und die zweite Impfung von dem gleichen Impfstoff bekommen muss. Das muss also die Logistik auch sicherstellen, dass genug Impfstoff ist für zwei Impfungen pro Person.
Herr Mertens, mal ganz kurz eine technische Sache. Sie haben ja zur Sicherheit das Handy dabei liegen. Vielleicht können wir das doch so machen, dass Sie das noch etwas weiter weglegen, weil wir Sie da auch hören. Also das ist jetzt reinweg nur so eine technische Sache.
Ja, ist okay. Ich hab's, glaube ich, jetzt erledigt.
Unter den Tisch geschoben. Nein, Herr Mertens, die nächste Frage noch anschließend. Gibt es Impfstoffe, die für bestimmte Gruppen von Menschen oder eben ja vielleicht auch mit Vorerkrankungen und so weiter, alte, junge, besser geeignet sind? Oder wird es solche Impfstoffe geben? Vielleicht fragen wir besser so. Das ist eine Frage von Frau Balzer aus Friezen.
Das kann denn das tatsächlich sein. Das ist etwas, was wir auch mit großem Interesse verfolgen. Das wissen wir aber noch nicht, weil wir ja bisher nur Zulassungsdaten jetzt von diesen beiden Impfstoffen kennen. Und wir warten dann auf den ersten Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Also zusammengefasst, es ist durchaus möglich, dass im kommenden Jahr Impfstoffe zugelassen werden, die andere Charakteristika haben als die jetzigen. Aber das wissen wir einfach nicht und das kann man derzeit nicht wissen.
Es gibt Fragen zu den Impfstoffen, die anderswo in der Welt erforscht werden. Also mehrere Fragen zum russischen Impfstoff Sputnik, der in Russland, Brasilien geimpft wurde. Wie sind die Ergebnisse? Wäre der auch ein möglicher Impfstoff für Europa? Fragt Gesa Koglin.
Ja, also die Ergebnisse, die wir kennen, das sind aber, muss man sagen, nur sehr wenige. Es gibt dazu eigentlich nur eine Publikation. Da sind nur sehr wenige Leute geimpft worden. Danach gibt es noch Pressemitteilungen und da ist die Wirksamkeit laut Pressemitteilung ähnlich wie bei den anderen Impfstoffen. Und das ist allerdings, sind zwei Vektorimpfstoffe, die in Russland entwickelt worden sind, wo Adenoviren als Grundlage des Impfstoffs dienen. Das sind also andere Impfstoffe als die hier im Augenblick zur Diskussion stehenden mRNA-Impfstoffe. Aber es gibt auch andernorts ähnliche Entwicklungen, auch mit Adenoviren. Also das ist durchaus denkbar, dass solche Impfstoffe auch eine Rolle spielen können.
Also da nehme ich nochmal die Nachfrage von Alfred Wabi aus Berlin. Warum wird dieser russische Impfstoff nicht für Deutschland in Erwägung gezogen?
Also das hängt zunächst mal damit zusammen, dass wir ja bei dem russischen Impfstoff keinerlei Informationen, also publizierte Daten über diese Phase-3-Studie haben. Der Impfstoff, die beiden Impfstoffe in Russland sind ja zugelassen worden zu einem Zeitpunkt, wo praktisch nur drei Hände voll Leute damit geimpft worden sind. Und das entspricht gar nicht den Voraussetzungen für eine Zulassung in Deutschland. Außerdem ist es ja nicht so, dass wir darüber entscheiden, ob dieser Impfstoff hier eingesetzt werden kann, sondern die Voraussetzung wäre ja, dass von Seiten des Herstellers ein Antrag auf Zulassung in Europa gestellt würde. Und der, so etwas liegt nicht vor.
Aus China auch nicht?
Nein, es gibt im Augenblick nur zwei Zulassungsanträge, wie gesagt, den einen von Moderna und den anderen von Pfizer-BioNTech. Das sind die beiden einzigen Zulassungsanträge, die derzeit in der EU vorliegen.
Kommen wir zum eigentlichen Impfprozess und wie, also Impfen und wie man das dann organisiert. Da gibt es auch viele Fragen. Ich sage noch einmal, Professor Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission, ist am Telefon, beantwortet Ihre Fragen, die Sie uns reichlich geschickt haben, Hörer von Inforadio. Ja, und nochmal eine Frage von Alfred Wabi aus Berlin. Wie erfolgt die Auswahl der Einzuladenden durch die Behörden? Also wer wird da als erstes auch eingeladen zur Impfung?
Nun, Sie wissen, dass die abschließende Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu der sogenannten Priorisierung noch nicht erfolgt ist. Das hängt eben genau damit zusammen, dass wir die Daten zu den Impfstoffen, die jetzt zur Zulassung anstehen, erst gestern, in der Tat um 10 vor 10, gestern Morgen bekommen haben. Aber was man schon sagen kann, ist, dass die zuerst werden Menschen in Altenheimen geimpft werden, und zwar sehr wahrscheinlich durch mobile Teams, also durch mobile Impfteams, die dort vor Ort impfen werden. Dann werden sehr alte Menschen geimpft werden und parallel dazu Menschen aus den Pflegeberufen, die solche älteren und gefährdeten Menschen betreuen, und dann Menschen aus dem medizinischen Bereich, die selbst ein besonders hohes Risiko einer Ansteckung haben. Also das sind so etwa die Gruppen, die zunächst an der Reihe sein werden. Und dann hängt es natürlich davon ab, das muss man auch noch sagen, wie viel Impfstoff tatsächlich zur Verfügung steht. Sie haben ja in die Nachrichten gehört. Also je mehr Impfstoff da ist, umso mehr kann dann auch in die Breite geimpft werden.
Da noch einmal auch die Nachfrage, wie ist es mit Menschen mit Vorerkrankungen, also die vielleicht jetzt noch nicht so alt sind?
Die sind nicht sozusagen in der ersten Reihe priorisiert, weil dazu wurde eine sehr, also ganz umfassende Auswertung der gesamten in der Welt publizierten Daten vorgenommen. Und da kommt ganz klar raus, dass das mit Abstand höchste Risiko das Alter ist. Und wenn natürlich Alter und Vorerkrankungen zusammenkommen, dann steigt das Risiko noch. Und das ist deutlich höher noch als praktisch alle anderen Vorerkrankungen einzeln betrachtet. Ausnahmen sind zwei. Das eine sind Kinder mit Trisomie 21, die auch ein hohes Risiko haben. Und das andere sind tatsächlich bestimmte Organtransplantierte, die auch ein hohes Risiko haben. Also an die Menschen ist natürlich dann auch gedacht worden letztendlich. Aber ansonsten geht es erstmal los mit dem Risikoalter und eben mit dem medizinischen Personal, das diese Menschen betreut auch.
Ja, da will ich mal die Frage von Jörg-Dieter Haneberg aus Berlin noch nachschieben. Er sagt, ich bin 80 Jahre alt, insulinpflichtiger Patient und damit gehört er ja zu den Bürgern, denke ich, die zuerst geimpft werden. Wenn er jetzt zu Hause lebt, also auch die Menschen, die zu Hause leben, also nicht nur in Heimen, werden auch angesprochen, eingeladen.
Ja, so ist es geplant. Also sie müssten dann von ihrer lokalen, wer das jetzt ganz genau ist, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber sie müssten eigentlich angeschrieben werden und aufgefordert werden, beziehungsweise es wird ihnen die Impfung ja angeboten, denn sie müssen dann immer noch selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht.
Diese Priorisierung, die Sie gerade genannt haben, Sie sagen, wann kommt das? Also wann werden Sie die Empfehlung rausgeben? Also wann können die Einladungen rausgehen?
Also formal kann die Priorisierung praktisch, also die Veröffentlichung dieser Priorisierungsempfehlung kann erfolgen mit der Zulassung des Impfstoffes, weil es allein vom Gesetz her nicht möglich ist, eine Empfehlung auszusprechen, wenn formal noch kein Impfstoff da ist. Also das wird ziemlich zeitgleich erfolgen, also eben in der zweiten Dezemberhälfte.
Gut, und werden dann auch Hausärzte impfen oder passiert das nur in Impfzentren?
Zunächst ist geplant, nur in Impfzentren zu impfen, wobei es schon so sein wird, dass in den Impfzentren auch Hausärzte impfen, also denn sonst kann man das ja gar nicht schaffen. Aber die Impfungen werden entweder durch mobile Impfteams durchgeführt werden oder in den Impfzentren eben durch verschiedene Ärzte, die auch zum Teil Hausärzte sein können, oder aber auch in den großen Kliniken wird man sicher auch selbst impfen, weil es keinen Sinn macht, das ganze medizinische Personal einer Klinik in ein Impfzentrum zu schicken und damit ja die Versorgung der Patienten in der Klinik zu gefährden.
Eine Frage unserer Hörerin, die immer wieder auftauchte, war: Haften die Pharmafirmen, die den Impfstoff herstellen, für mögliche Nebenwirkungen?
Ich kenne die Regelung in den Verträgen mit der Europäischen Gemeinschaft nicht, aber ich kann Ihnen sagen, in dem Augenblick, wo es eine offizielle Empfehlung der STIKO gibt, das ist ja einer der Folgen auch einer solchen Empfehlung, da haften nach dem Infektionsschutzgesetz auch die Öffentlichkeit, also letztendlich wir alle, für theoretisch denkbare Impfschäden. Also wenn Sie sich in Deutschland mit einem öffentlich empfohlenen Impfstoff impfen lassen, dann tritt auch die Schadensregelung im Schadensfall.
Vielleicht schließen wir diesen ganzen Komplex und damit auch diese halbe Stunde, die wir Sie befragt haben, ab mit der Frage von Helmut Voss aus Berlin. Wie kann ich feststellen, ob die Impfung gewirkt hat?
Also Sie können natürlich, wenn Sie sich haben impfen lassen, sagen wir 14 Tage nach der zweiten Impfung eine Antikörperbestimmung durchführen lassen, wobei das nicht empfohlen ist. Das hängt auch damit zusammen, dass die Qualität der verschiedenen verfügbaren Antikörperbestimmungen noch immer einigermaßen unterschiedlich ist. Aber man müsste dann Antikörper bestimmen. Letztendlich ansonsten geschieht ja wie in den Studien auch der Nachweis der Wirksamkeit dadurch, dass die Erkrankung vermieden wird.
Gut, bis hierher. Sie haben jetzt eine halbe Stunde Zeit uns gegeben, Herr Mertens, um die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zu beantworten. An unsere Hörer sei gesagt, dass keine der Fragen untergeht. Wir werden uns weiter im Programm und natürlich auf inforadio.de darum kümmern, auch dokumentieren die Antworten von Herrn Mertens. Professor Dr. Thomas Mertens war das Vorsitzender der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und für die ausführlichen Antworten und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Mertens.
Ja, gleichfalls. Wiederhören.
Auf Wiederhören.